Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Einigung im Streit um Verbrennermotoren. Wenn Sie ausschließlich E-Fuels tanken, dürfen Sie auch nach 2035 zugelassen werden. Trinkwasser wird knapp. Eine UN-Konferenz will mit einem 700-Punkte-Plan gegensteuern. Und Dienstbeginn an der Säbener Straße. Thomas Tuchel startet als neuer Trainer des FC Bayern. Das wochenlange Gezerre ist vorbei. EU-Kommission und Deutschland haben sich geeinigt. Auch nach 2035 dürfen EU-weit Autos mit Verbrennermotoren neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich klimaneutralen Kraftstoff tanken. Greenpeace spricht von einem faulen Kompromiss, der die dringend nötige Ausrichtung der Automobilbranche auf effiziente Elektromobilität verringere. Die FDP feiert die Technologieoffenheit. Christiane Hübscher hat Details.
Für Volker Wissing ist es ein guter Tag. Sein langer Streit mit Brüssel sei zugunsten der FDP beigelegt, verkündet der Bundesverkehrsminister.
Jetzt hat sich die EU-Kommission mit uns nach langen Verhandlungen darauf verständigt, dass wir nach 2035 in Europa Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und synthetischen Kraftstoffen zulassen. Und das ist ein gutes Signal.
Für die EU bestätigt Kommissionsvize Timmermans, wir haben eine Einigung mit Deutschland über die künftige Nutzung von E-Fuels in Autos. Diese mit Ökostrom erzeugten synthetischen Kraftstoffe sind zwar klimaneutral, aber längst nicht marktreif. Zu teuer und zu ineffizient, sagen Experten.
Die E-Fuels werden ein Nischenthema bleiben, auch nach 2035. Wir werden E-Fuels nicht im Massenmarkt sehen. Und wir brauchen die E-Fuels für andere Transportsektoren, Schifffahrt, schwerer Lkw-Transport.
Der Bundeskanzler begrüßt zwar heute bei einem Bürgergespräch in Potsdam die Einigung, bleibt aber ebenfalls realistisch.
E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen.
Die Grünen, die E-Fuels auch nur für ein Randthema halten, wirken erleichtert, dass der Streit vorbei ist.
Es ist sehr gut, dass es jetzt eine Einigung gibt und aber auch außerdem die Bedenken meines Kollegen Volker Wissing und der FDP ausgeräumt werden konnten, sodass wir jetzt mit der Arbeit weitermachen können.
Für die E-Fuels hatte Deutschland auf Wunsch der FDP eine Abstimmung über das Verbrenneraus in Europa blockiert. Wissing glaubt nun, die Ausnahme sei rechtssicher. Zweifel kommen aus dem EU-Parlament.
Wenn Herr Wissing sagt, das Verbrennerverbot ist vom Tisch, dann ist das falsch. Ich rechne damit, dass dieser delegierte Rechtsakt, auf den Herr Wissing so gedrängt hat, vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird.
Kommenden Dienstag soll nun das Verbrenneraus, das kein echtes Verbrenneraus mehr ist, von den 27 Mitgliedstaaten verabschiedet werden.
Also so ganz ist das noch nicht in trockenen Tüchern, Theo Koll in Berlin. Was hat die FDP von dieser Einigung und was ist der Preis dafür?
Naja, der Preis ist eine deutliche Verstimmung bei vielen europäischen Partnern, wobei sich das eigentlich zum Teil ja auch gegen die EU-Kommission richten müsste. Denn die Forderung der FDP war dort immer bekannt und steht ja sogar schon im Koalitionsvertrag. Aber offensichtlich hat keiner damit gerechnet, dass die Liberalen das so beinhart durchziehen würden. Und das hat nach 5 verlorenen Landtagswahlen natürlich auch damit zu tun, dass die FDP das Auto als ein politisches Gewinnerthema identifiziert hat. Mehr als 2/3 der Deutschen lehnen ein Verbrenneraus ab und über 70% fürchten einen Schaden für den Autostandort Deutschland. Und das dürfte sich auch morgen beim Streit im Koalitionsausschuss zeigen. Da wird die FDP für weiteren Autobahnausbau kämpfen. Sehr zum Verdruss der Grünen. Die finden, sie hätten die Last der unbeliebten Klimamaßnahmen allein zu tragen. Stichwort Heizung. Und würden davon in den Umfragen dann nach unten gezogen. Also auch für die Ampel gilt zunehmend, politische Inhalte haben strategische Preisschilder.
Dankeschön für diese Einschätzung. Aus Berlin, Theo Koll war das. Wie werden E-Fuels eigentlich hergestellt und wie nachhaltig sind sie? Ein Erklärvideo und weitere Antworten zu den wichtigsten Fragen zum Thema finden Sie in unserer ZDF-Heute-App. Russland will taktische Atomwaffen in Belarus stationieren. Das gab Präsident Putin vor einer halben Stunde im Staatsfernsehen bekannt. 10 Flugzeuge stünden dort bereit, die solche Waffen tragen könnten. Internationale Abkommen würden dadurch nicht verletzt, sagt Putin. Schließlich hätten die USA ebenfalls Atomwaffen in Europa stationiert. bis 2030 klimaneutral werden. Dieses Ziel haben sich schon mehrere Städte gesetzt. In Berlin stimmen morgen die Wähler und Wählerinnen darüber per Volksentscheid ab. Es geht darum, ob der Senat per Gesetz verpflichtet werden soll, die CO2-Bilanz der Stadt in nur 7 Jahren auf null zu senken. Heute wurde noch mal kräftig für die Abstimmung geworben. Roman Leskova.
Musikalische Unterstützung kurz vor der Abstimmung. Die Initiatoren des Volksentscheides werben am Brandenburger Tor für ihr Anliegen, weitgehende Klimaneutralität in Berlin nicht erst 2045, sondern schon in 7 Jahren. Ein ambitionierter Plan, geben sie zu, aber machbar.
Es gibt eine Studie, die recherchiert hat, dass es möglich ist, die Energieversorgung komplett CO2-neutral zu gestalten bis 2030 mit Brandenburg zusammen in Berlin.
Neben dem Energiesektor wären weitere schnelle Schritte nötig. Der Gebäudebestand braucht Solar auf den Dächern und energetische Dämmung. Und auch der Verkehrssektor müsste in kurzer Zeit umgebaut werden. Wissenschaftler des IÖW haben das Szenario für Berlin durchgerechnet. Selbst bei deutlich mehr Tempo halten sie das Ziel 2030 für unrealistisch.
Selbst wenn diese Hebel in Bewegung gesetzt werden, sind insbesondere der Gebäudebereich und der Verkehrsbereich diejenigen, die mehr Zeit brauchen, weil energetische Gebäudesanierung eben sich erst sehr langsam entwickeln wird. Und auch im Verkehrsbereich das Schaffen von Angeboten und der Austausch von den Fahrzeugen, das wird länger dauern.
Ein machbares Ziel oder Illusion? Die Meinungen zum Volksentscheid gehen in Berlin auseinander.
Ich bin dafür. Es ist ganz wichtig, einfach einen Schritt nach vorne zu gehen, auch wenn nicht alles erreicht wird.
Eher dagegen, weil das nicht durchführbar ist in der kurzen Zeit.
Die Initiatoren und ihre Unterstützer hoffen auf ein positives Votum morgen. Der Volksentscheid, so glauben sie, könnte Signalwirkung auch für andere deutsche Städte haben.
Zum ersten Mal ist ein katholischer deutscher Bischof wegen seiner Rolle im Missbrauchsskandal zurückgetreten. Der Vatikan hat das Gesuch des Osnabrücker Bischofs Franz Josef Bode jetzt angenommen. Ein Untersuchungsbericht hatte Bode schwere Fehler vorgeworfen. Er sei seiner Verantwortung nicht gerecht worden, sagte der 72-Jährige in einer Stellungnahme.
Insbesondere im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen.
Fragen wir unseren Kirchenexperten Jürgen Erbacher, welche Bedeutung hat dieser Rücktritt?
Der Papst hat in der Vergangenheit ja mehrfach Rücktrittsangebote abgelehnt, etwa des Hamburger Erzbischofs Hese oder von Kardinal Marx aus München. Das hat nicht nur bei Betroffenen sexualisierter Gewalt zu großem Unverständnis geführt. Daher war es ein längst fälliger Schritt, dass endlich auch auf oberster Ebene in Deutschland Verantwortung übernommen wird, wenn es Fehlverhalten gab. Das Beispiel Bischof Bode zeigt zugleich, wie schwer die Krise in der katholischen Kirche in Deutschland ist. Er ist einer der profiliertesten Reformer gewesen und hatte große Sympathien über viele Jahre. Als er dann aber im September nicht zurückgetreten ist, nachdem eine Studie ihm Fehlverhalten vorgeworfen hat, hat er massiv an Rückhalt verloren. Das zeigt, wie bei manch anderen Bischöfen in Deutschland, die wichtigste Währung hat ihm gefehlt für sein Amt, das Vertrauen. Vielleicht hat man jetzt im Vatikan begriffen, neben der Debatte über Strukturen und Theologie ist es wichtig, dass es personelle Konsequenzen gibt, um wieder Vertrauen zu gewinnen.
Dankeschön, Jürgen Erbacher, für diese Information. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einem Meilenstein. Auf der ersten Wasserkonferenz seit 50 Jahren haben die Vereinten Nationen mit mehr als 6.000 Vertretern von Regierungen, NGOs und Unternehmen in New York beraten. Ergebnis ist ein Aktionsplan mit mehr als 700 Punkten. Darunter sind Maßnahmen zur Renaturierung, bessere Anbaumethoden und die Unterstützung ärmerer Länder im Trinkwassermanagement. Allerdings ist das Papier nicht verpflichtend. Johannes Hanno.
Sauberes Wasser wie hier in Chile am Fuße der Anden. Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten. Doch sauberes Wasser ist zu einer knappen Ressource geworden. Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten Zugang. Weltweit sterben jedes Jahr allein 1.000 Kinder unter 5 Jahren an den Folgen verschmutzten Wassers, so UNICEF. Und Wasserknappheit ist längst kein Problem des armen Südens mehr.
Wir haben die Nachrichten, dass in Italien und Frankreich durch eine Winterdürre sowohl die Wasserversorgung als auch die Versorgung der Atomkraftwerke in Frankreich problematisch ist. Und die Alpengletscher immer stärker schmelzen, sodass wir auch in Deutschland, in Europa uns für nachhaltiges Management, den Schutz unseres höchsten Gutes des Wassers stärker engagieren müssen.
3 Tage haben hier in New York die Vereinten Nationen gemeinsam mit mehr als 6000 Vertretern von NGOs und Unternehmen beraten. Herausgekommen sind freiwillige Selbstverpflichtungen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft. Ein UN-Wasserbeauftragter soll in Zukunft das Ganze koordinieren.
Wenn die Welt das Wasserproblem nicht schnell in den Griff bekommt, hat das katastrophale Folgen, drohen Verteilungskämpfe, Massenmigration und wirtschaftliches Desaster. Da waren sich ja alle einig. Mittlerweile hat man erkannt, dass man nur gemeinsam die Probleme lösen kann. Die Konferenz hier in New York kann dafür aber nur der Auftakt sein.
In 2 Jahren soll es eine Folgekonferenz geben und die Zeit drängt. Denn bis 2030, so die UNO, wird der weltweite Trinkwasserbedarf 40% über dem Angebot liegen.
Der US-Präsident bekommt derzeit den Unmut von Millionen von Jugendlichen zu spüren, auch aus Deutschland, weil Biden neue Ölbohrungen in Alaska genehmigt hat. Protestiert wird längst nicht mehr nur auf der Straße. Die Wut der jungen Klimaaktivisten entlädt sich vor allem im Netz. Das sogenannte Willow-Projekt soll im Norden von Alaska entstehen und umfasst 3 neue Ölfelder. Über das Für und Wider berichtet Claudia Bates.
Ein Refugium für Karibus und Eisbären ist der Norden Alaskas, aber unter der Erde hier liegen auch 600 Millionen Fass Öl. ConocoPhillips fördert hier seit Jahrzehnten. Die Biden-Regierung fürchtete, einen möglichen Rechtsstreit über neue Bohrungen ohnehin zu verlieren und gab grünes Licht. Der Präsident unter Beschuss. Er behauptet, ihm sei die Klimakrise wichtig. Er wolle Umweltgerechtigkeit und das Artensterben angehen. Aber dieses Projekt wird alle 3 Krisen verschärfen. Der CO2-Ausstoß des sogenannten Willow-Projekts wird dem von ca. 1,7 Millionen Autos pro Jahr entsprechen. Präsident Biden bricht mit der Genehmigung ein zentrales Wahlkampfversprechen. Keine Bohrungen mehr auf öffentlichem Land. Punkt. 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 Doch Biden steht innenpolitisch unter Druck, die Abhängigkeit von fremdem Öl zu reduzieren. Außerdem sollen die Einnahmen die Wirtschaft in Alaska stärken. Ein Zusammenschluss dort heimischer Ureinwohner befürwortet die Bohrungen. Die Steuern aus diesem Projekt finanzieren unsere Schulen, Infrastruktur, Wohnungsbau. Deshalb bedeutet es unseren Stammesmitgliedern viel. Seit Monaten gibt es Proteste, Petitionen mit Millionen von Unterschriften. Aufgebrachte junge Umweltschützer teilen ihre Sorgen auf Social Media.
Das Ganze ist eine CO2-Bombe.
Klimagruppen ziehen gegen das Förderprojekt vor Gericht.
Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transmenschen. Weltweit leiden viele von ihnen noch immer unter Diskriminierung. In 69 Staaten ist Homosexualität sogar verboten und strafbar. Etwa die Hälfte davon liegt in Afrika, Beispiel Uganda. Dort werden Homosexuelle schon länger verfolgt. Jetzt hat das Parlament die Gesetze noch weiter verschärft und ermöglicht damit auch die Todesstrafe. Susanne von Lojewski berichtet.
Chris Wazwa musste fliehen aus seiner Heimat Uganda. Chris und seine Mitbewohner sind homosexuell. Männer zu lieben aber ist in Uganda strikt verboten. Sie wohnen in einem Safe House am Stadtrand von Nairobi in Kenia und warten seit Jahren auf Asyl im Westen. Es ist sehr, sehr gefährlich. Uganda ist ein schreckliches Land für Schwule, für Transfrauen und für all diese Menschen. Wenn jetzt Parlamentsabgeordnete sagen, wenn wir die erwischen, werden wir sie kastrieren, einsperren oder mit dem Tode bestrafen. Wirklich? In dieser Woche hat das ugandische Parlament das Gesetz gegen LGBTQ-Menschen noch einmal verschärft. Die Debatte darüber beispiellos homophob. Wir werden die Vollzugsbeamten stärken, um klarzumachen, dass für Homosexuelle kein Platz in Uganda ist. Das Gesetz sieht im schlimmsten Fall sogar die Todesstrafe vor für homosexuelle Handlungen. Auch Heterosexuellen, die queere Menschen nicht melden, drohen hohe Haftstrafen. Bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hoffen sie, dass Ugandas Präsident Museveni das Gesetz nicht unterschreibt. Wenn er das Gesetz unterschreibt, dann hoffen wir, dass die AktivistInnen in Uganda mit Hilfe der regionalen und internationalen Gemeinschaft vor Gericht ziehen. Schon einmal hat das oberste Gericht Ugandas ein weniger scharfes Gesetz gekippt. Gegen homophobe Tendenzen und Gewalt gegen die queere Community, aber hat das nicht geholfen.
Rund 2,5 Wochen nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg hat die Gemeinde an die Opfer erinnert. An der Trauerfeier nahmen gut 3000 Menschen teil, darunter auch Angehörige und Überlebende. Am 9. März hatte ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas 7 Menschen getötet. Danach erschoss sich der Mann selbst. Und jetzt nach München, Norbert. Dort hatte Thomas Tuchel seinen ersten Auftritt.
Ja, der hat offenbar so richtig Bock auf Bayern. Eine Ehre und Auszeichnung sei das für ihn, sagte der 49-Jährige. Die Mannschaft sei super. Der Gewinn von Meisterschaft, Pokal und Champions League das Ziel. Zuvor aber Abrechnung der Bayern-Spitze mit Vorgänger Nagelsmann.
Der Auftritt der Bayern-Bosse heute war eine Aufführung in 2 Akten. Zunächst ohne Thomas Tuchel der Blick zurück mit der Begründung für die vorzeitige Trennung von Julian Nagelsmann.
Dass es jetzt auch keine Phase mehr ist, sondern einfach diese Konstellation nicht mehr gepasst hat. Wir haben, wie Oliver gesagt hat, von 10 Bundesligaspielen 5 verloren.
In der Champions League allerdings hat Nagelsmann die Mannschaft bis ins Viertelfinale geführt. Und damit kommt Thomas Tuchel ins Spiel, der weiß, was von ihm in München erwartet wird.
Es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar. Es kann keine Missverständnisse geben.
Anlaufzeit bekommt Tuchel nicht. Er übernimmt von Nagelsmann eine Mannschaft, die in den nächsten Wochen ihre Topleistung abrufen soll.
Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Sind konkurrenzfähig auf absolut höchstem Niveau.
Nicht weniger als das Triple ist das Ziel für Thomas Tuchel. Und das wäre sicher ganz nach dem Geschmack der Bayern-Bosse.
Ja, und jetzt zum Fußball-Highlight heute Abend. Deutschland gegen Peru. In 90 Minuten ist Anpfiff. Jochen Breyer in Mainz ist zwar ja nur ein Freundschaftsspiel, aber für das DFB-Team, da geht es ja um mehr.
Um sehr viel sogar, Norbert. Es geht darum, Kredit zurückzugewinnen nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft. Der neue Sportdirektor Rudi Völler sagt, das Wichtigste heute Abend ist, die Fans zu begeistern. Und wir haben mal nachgefragt, was die Fans heute erwarten.
Spielerisch erwarte ich nicht viel. Die müssen sich erstmal wieder finden.
Ein bisschen mehr Spaß wieder haben, dass die Fans wieder mitgehen können. Das wäre das Beste eigentlich.
Wenn die Mannschaft Leistung zeigt und kämpft, dann denke ich, dass die Zuschauer mitgehen.
Ja, die Mannschaft ist übrigens gerade hier angekommen. In 15 Monaten steigt die Europameisterschaft in Deutschland. Bis dahin soll eine Euphorie rund um die Nationalelf entstehen. Und heute soll mit einem mitreißenden Auftritt der Anfang gemacht werden.
Danke, Jochen. Wir sehen uns gleich wieder, 20.15 Uhr, ZDF Sportstudio live. Deutschland gegen Peru.
Schauen wir mal, ne?
Auf jeden Fall schauen wir das.
Wer morgen früh Pläne hat, der sollte eines einkalkulieren. Die Nacht wird kürzer, denn die Sommerzeit kommt. Um Punkt 2 werden die Zeiger um eine Stunde vorgestellt auf 3 Uhr. Damit soll Energie gespart werden. Der Effekt ist jedoch umstritten. Das Wetter will noch nichts vom Sommer wissen. Es wird noch mal kühler. Die Details hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal mit Marietta Slomka. In der Halbzeitpause gegen 9:30 Uhr. Machen Sie sich noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
Ja, guten Abend. Heute Nacht werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Das Wetter wird aber eher spätwinterlich. Was passiert? Dieses Tief mit dem Schauerwetter zieht jetzt nach Osten ab und dahinter macht sich Polarluft auf den Weg. Die wird erst noch einmal gebremst, weil ein neues Tief morgen dann in der Mitte und im Süden Regen bringt. Aber in der Nacht auf Montag ist der Weg frei für einen Kaltlufteinbruch aus Norden und Regen geht in Schnee über. Das ist aber auch völlig in Ordnung. So früh im Jahr soll die Natur ruhig noch ein bisschen wechselhaftes Wetter abbekommen. Heute Nacht ziehen sich die Schauer also in Richtung Osten zurück. aus Südwesten beruhigt sich der Wind. Morgens gibt es dann westlich des Rheins aber die neuen Regenwolken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad. Morgen steigen sie auf 7 bis 14 Grad. Und das Regenband aus dem Südwesten breitet sich weiter aus, sodass es dann nachmittags zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Südbrandenburg und Ostsachsen länger regnen kann. Südlich davon gibt es Schauerwetter mit einzelnen Gewittern, Auflockerungen, aber auch einzelnen stürmischen Böen. Nördlich davon bleibt es trocken und ruhig, an den Küsten mit viel Sonnen und es gibt schon diesen Nordwind. Und der wird dann kräftiger, bringt uns am Montag und am Dienstag die Polarluft mit Schneeschauern und Nachtfrösten. Aber schon am Mittwoch wird es schnell wieder milder. Der März bleibt einfach unbeständig. Tschüss.